Vorsichtig setzt Constanze Nies mit ihren Fingerspitzen zwei blaue Glasaugen in die leeren Augenhöhlen eines modellierten Kopfes. Kalt und leblos schauen sie ihr dabei zu. Der aus Plastilin, einer Art Knetgummi geformte Kopf, ist die Gesichtsrekonstruktion einer Germanin aus dem 3. Jahrhundert. Vermutlich wurde sie ermordet. Mit einem Skalpell schneidet die 47-jährige blonde Constanze Nies jetzt sorgfältig auf ihrer Arbeitsfläche zwei trapezförmige Augenlider zurecht.
Ja, und jetzt kann ich die in dem fest fixierten Auge im Bereich des oberen, des Unterlides so anpassen. Ich habe mir ja vorher markiert, wo der äußere und der innere Augenwinkel ist. Auch da habe ich anatomische Strukturen, die mich da leiten. An der Innenseite ist es zum Beispiel die Mündung des Tränenkanals. Und an der Außenseite, da haben wir so eine Muskelansatzstelle. Das sind die Muskeln, die die Lider öffnen und schließen. Und dann weiß man, dass da in dieser Höhe der äußere Augenwinkel sein muss.
Mehrere Wochen oder sogar Monate kann es dauern, bis Constanze Nies einem toten Gesicht wieder Leben eingehaucht hat. Bei ihr geht es aber nicht nur um archäologische Funde. Wenn irgendwo im Wald Knochen gefunden werden, ist sie diejenige, die sie erst einmal einordnen muss. Historisch oder ein Fall für die Kriminalpolizei?
Wenn wir hier jemanden haben mit richtig vielen Zähnen, ohne eine einzige zahnärztliche Maßnahme, ohne eine Füllung und ohne eine Krone und all diese Geschichten, dann spricht es schon dafür, dass es eher ein historischer Fund oder ein historischer Schädel ist, weil man weiß, dass so etwa Anfang des letzten Jahrhunderts, 20er, 30er Jahre, fing es erst an mit Amalgamfüllungen und diese Sachen.
Auch Grabbeilagen sind oft erste Indizien für prähistorische Knochen. Wirkliche Gewissheit liefern aber meist erst DNA-Analysen. Vorsichtig rollt Constanze Nies mit einer Art Nudelholz über die Schädeldecke ihres halbfertigen Plastilinkopfes. Die kurze Holzrolle hat sie selbst gebastelt, so wie viele ihrer Werkzeuge. In Deutschland gibt es nur sehr wenige Gesichtsrekonstrukteure. Das weiß auch die Kriminalpolizei. Wenn sie in Ermittlungsfällen nicht mehr weiter weiß, ist die Gerichtsmedizinerin oft die letzte Hoffnung, Licht ins Dunkel zu bringen. So wie in einem Fall, der sich in der Nähe von Frankfurt abgespielt hat. Ein nackter, stark übergewichtiger Mann schleppte sich in einer eisigen Februarnacht aus einer brennenden Holzhütte. 24 Stunden später stirbt der Unbekannte an seinen Verletzungen.
Zu dem Zeitpunkt war die Person nach wie vor unbekannt, aber er war ja jetzt nicht vollständig skelettiert, wie wir es häufig haben, sondern war ja noch quasi intakt, komplett. Zwar stark durch die sehr flächenhafte Verbrennung entstellt. Es hat praktisch keine Gesicht- und Kopfhaare mehr und durch diese Therapie, zum einen durch die Hitzeeinwirkung und aber auch diese Verbrennungstherapie, die bedeutet Flüssigkeitszufuhr, war unglaublich aufgedunsen und aufgequollen. Also nicht nur der ganze Körper, sondern das Gesicht war einfach entstellt. Also es war praktisch nicht mehr viel zu erkennen.
Nur, wer war der unbekannte Tote? Der Mann hatte eine Stichwunde im Bauch. Möglicherweise war er Opfer einer Gewalttat. Was zunächst folgte, war eine regelrechte Ermittlungsodyssee der Polizei. Tatortbesichtigung, DNA-Analysen, eine Tätowierung am Unterarm des Toten, nichts. Die Polizei tappt im Dunkeln. Auch Zeugenaussagen helfen den Kriminalbeamten nicht weiter. Zu vage sind die Beschreibungen der schwer verletzten Person. Fotos vom Leichnam sind den Leuten nicht zumutbar. Die Polizei braucht endlich ein brauchbares Bild und beauftragt schließlich Constanze Nies. Nun muss sie den Kopf des Mannes vom übrigen Körper trennen und dann mazieren. Das heißt, der Kopf wird so lange in Seifenlauge gekocht, bis sich alles Weichteilgewebe vom Knochen löst. Auch so etwas gehört zu ihrem Job als Rechtsmedizinerin. Immer wieder fragen Bekannte oder Freunde, wie sie diese Arbeit bewältigen kann. Ob die makaberen Bilder von Leichen und die unangenehmen Gerüche ihr nicht schlaflose Nächte bereiten würden.
Man betrachtet es dann relativ abstrakt. Das fällt uns auch nicht besonders schwer, weil die Personen eigentlich relativ anonymisiert sind. Wir haben die ja zu Lebzeiten nicht kennengelernt. Also wir haben im Grunde keinen persönlichen Kontakt aufgebaut oder aufbauen können.
Was sich etwa mit einer Tatortbesichtigung ändern kann. Plötzlich sieht man, wie der Verstorbene gelebt hat und baut eine gewisse Nähe zu ihm auf. Etwa zu der toten älteren Dame, auf deren Kommode Fotos ihrer Enkel stehen, erzählt Constanze Nies.
Da weiß man, wie sie vielleicht gelebt ist, was für ein Mensch gewesen ist, sehr ordentlich oder liebevoll. Da kann man dann vielleicht so ein bisschen was Persönliches aufbauen. Aber je weniger davon da ist, umso leichter fällt einem das zu abstrahieren.
Nies schneidet jetzt kleine radiergummiartige Stifte zurecht, die sogenannten Weichteilmarker. Sie werden an ganz bestimmte Stellen auf den Knochen geklebt. Anschließend können die Hautschichten aus Plastilin aufgetragen werden. Alle dafür notwendigen Maße für die Abstände liefert die Schädelstruktur.
Ich weiß natürlich, sind meine Durchschnittswerte und deshalb habe ich immer meinen Schädel dabei und sehe jetzt hier zum Beispiel, wenn die Kaumuskulatur ausgesprochen kräftig ausgeprägt ist, dann habe ich hier unten am Unterkieferwinkel auch einen richtig kräftigen Knochenvorsprung. Dann würde ich, hier habe ich meinen Durchschnittsmarker, dann würde ich hier noch eine Schicht draufgeben, weil ich weiß, aha, das ist das, was individuell jetzt exakt dieses Individuum ausmacht.
Und mit dieser sogenannten Weichteilmarker-Methode rekonstruiert die Gerichtsmedizinerin auch den Schädel des bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Mannes aus der Waldhütte. Nach mehreren Wochen Arbeit entpuppt er sich als ein Mann mit Doppelkinn, Hasenscharte und Oberlippenbart, etwa Mitte 50.
Kopfmodell soll bei Identifizierung helfen,
lautet wenig später die Schlagzeile in einer Frankfurter Tageszeitung. Unmittelbar danach meldet sich eine empörte Frau bei der Polizei.
Also der da auf dem Bild in der Zeitung, der hat noch Schulden bei mir. Seine Miete ist seit ein paar Monaten überfällig.
Tatsächlich führt die Spur zu der Schwester des Toten, die den Mann identifiziert. Ein aufregender Moment für die Gerichtsmedizinerin ist dann immer ein Vergleich der Rekonstruktion mit einem Originalfoto.
Das ist ein fantastisches Gefühl. Große Erleichterung und auch Bestätigung. Also es ist ja nicht immer so, dass man sich dessen 100% sicher ist, was man da macht. Also ich habe ja ganz, ganz viele Überlegungen, wie forme ich die Augen, wie mache ich die Augenoberlider, lasse ich sie ein bisschen zur Mitte noch runterlappen oder eher weiter äußerlich.
Aber fast immer führen ihre Rekonstruktionen zu einem Erfolg. Und von Seiten der Angehörigen erfährt sie dann meist Dankbarkeit dafür, dass sie nun Gewissheit haben und trauern können. Eine Erfahrung, die sie auch oft als Rechtsmedizinerin nach einer Obduktion macht.
Und es stehen ja dann auch Fragen oft im Raum, wie kam es denn letztendlich zum Tod? Hätte er gerettet werden können? Das ist auch immer so ein ganz großes, hätte ich erkennen können, dass es dem nicht gut ging und hätte ich ihn zum Arzt bringen müssen? Oder habe ich irgendwas übersehen bei meinen Erste-Hilfe-Maßnahmen, all diese Sachen?
Alles Fragen, die die Angehörigen ihres aktuellen Projektes auf ihrem Arbeitstisch nicht mehr stellen werden. Die Germanin aus dem 3. Jahrhundert ist fast fertig. Rund 3 Monate hat sie an der Replik gearbeitet. Bald wird sie im Museum in Bensheim stehen. Der leicht zugespitzte Mund wirkt wie ein Schnütchen. Ein individuelles Gesicht, ein Produkt geduldiger Arbeit und vor allem ganz genauer Beobachtungen.
Und so mache ich es auch im täglichen Leben. Leute, die ich jetzt sehe und denen ich ins Gesicht gucke, also ich merke mir wirklich ganz genau, ah, sowas ist möglich, als Falte hätte ich jetzt nicht gedacht. Gerade gestern zum Beispiel im Fernsehen, da war eine Dokumentation über 2 Mädchen, die hatte so ein ganz weit nach unten innen reingezogenes Oberlid. Das kam mir irgendwie fast schon unnatürlich vor, aber das war ja eine existierende Person, also muss es das auch geben. Und solche Beobachtungen mache ich eigentlich permanent. Sehr spannend.